Am Dienstag vor einer Woche, also es war der 27.09., da gab es vor der griechischen Insel Kreta, Sie haben es vielleicht gehört, ein Erdbeben. Das Beben hatte eine Stärke von 5,1. Die Bebentiefe lag bei ca. 19 Kilometern. Und das Epizentrum dieses Bebens befand sich im Süden, südlich von der Insel, südlich von Kreta. Das Ganze so knapp 400 Kilometer von der Hauptstadt Athen entfernt. Verletzte oder Schäden gab es nach allem, was man hört, wohl nicht. Aber auch in unserem Predigttext heute Morgen im Titusbrief geht es um ein Erdbeben auf Kreta. Erdbeben auf Kreta, dieses Erdbeben ist nicht messbar auf der nach oben offenen Richterskala. Und doch dürfte es einige Erschütterungen ausgelöst haben in den Herzen, was Paulus hier schreibt. Und unsere Bitte ist, unser Gebet, dass Gott es schenkt, dass auch unsere Herzen heute Morgen von diesen Versen wirklich bewegt werden. Vor 3 Wochen hatten wir ja gesehen, wie dort auf Kreta tatsächlich eine junge christliche Gemeinde entstanden war, wahrscheinlich mehrere Teilgemeinden, die diese Kreta-Gesamtgemeinde dann bildeten. Als Paulus aus seiner ersten römischen Gefangenschaft freikam, hatte er sich ja, Sie erinnern sich, gleich wieder in die nächsten Missionsprojekte gestürzt. Paulus hatte gehandelt nach diesem Motto einer erfahrenen Christin, ich hatte das zitiert, die gesagt hat, lieber verbrannt als verrostet. Lieber verbrannt im Dienst für Jesus als verrostet in meiner eigenen Trägheit. Und dann circa 63 nach Christus, also raus aus der römischen Gefangenschaft, kommt Paulus auf diese Insel Kreta. Vor deren Küste hatte er ja früher schon mal fast Schiffbruch erlitten. Können Sie in Apostelgeschichte 27 nachlesen. Und das Wunder geschieht. An diesem Umschlagplatz im sonnigen Mittelmeer entstehen Gemeinden. Echte Gemeinden Jesu Christi. Und trotzdem kann Paulus nicht allzu lange dort bleiben. Wir wissen nicht genau warum. Wahrscheinlich, weil er weiter musste auf seiner Predigtreise. Und dass er nicht bleiben kann, ist nun ein echtes Problem. Denn diese Gemeinden haben einen schweren Start. Kreta war das, was man eine Problemgemeinde nennen könnte. Eigentlich ist ja streng genommen jede Gemeinde eine Problemgemeinde. Spätestens, wenn ich oder einer von Ihnen dazukommt, denn wir sind so, wie wir sind. Aber hier war es wohl besonders schwierig. Und wir hatten letztens einige Problemfelder gesehen, die die Sache dort so schwierig machten. Ich will das nur noch mal auszugsweise in Erinnerung bringen. Da war dieser problematische Nationalcharakter der Kreta. Das hatte ja schon im 6. Jahrhundert vor Christus der Dichter Epimenides von Knossos gesagt. Einer von ihnen hat selbst gesagt, so zitiert Paulus dann diesen Epimenides, ihr eigener Prophet, die Kreta sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Steht es in Titus 1, Vers 12. Und Paulus fügt hinzu, das ist wahr. Also die waren schwierig von ihrer Prägung her. Das ist bestimmt nicht typisch für alle Griechen. Habe in den letzten Wochen mit vielen Griechen gesprochen. Unheimlich freundliche Menschen, offen für ein gutes Gespräch immer zu haben. Gastfreundlich. Aber die Kreter waren wohl eine spezielle Truppe dort. Außerdem hatten wir gesehen, klaffte bei vielen von ihnen ein großes Loch zwischen ihrem geistlichen Anspruch auf der einen Seite und ihrem praktischen Glaubensleben auf der anderen Seite. Das war das, was wir eine Glaubwürdigkeitslücke nennen würden. Eine Glaubwürdigkeitslücke zwischen Glauben und Verhalten. Und als wir das lasen, da haben wir aufgehorcht, denn wir fragen uns ja immer, ist das nicht auch unser Problem oft? Diese Glaubwürdigkeitslücke zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Und dennoch legt Jesus die Latte nicht tiefer, weder auf Kreta noch in Hannover. Und deswegen hat Jesus das durch Paulus auch so deutlich dann schreiben lassen an den Titus. In Kapitel 1, Vers 13, ich will, dass sie gesund werden im Glauben. Sie sollen gesund werden im Glauben. Sie sollen nicht bei ihrem gegenwärtigen Zustand stehen bleiben. Weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Das war das Ziel. Und das ist auch das Ziel für uns. Und zu diesem Zweck schickt Paulus einen seiner besten Leute auf die Insel, beziehungsweise lässt ihn nach einem gemeinsamen Einsatz dort, Kapitel 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta, damit du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Da fehlt also eine ganze Menge. Und was ist das für ein großartiges Ziel? Wir sollen gesünder werden im Glauben. Und an dieser Zielsetzung hat Jesus bis heute nichts geändert. Wir sollen gesünder werden im Glauben. Wer zu ihm gehört, soll gesund werden im Glauben. Das ist ein sehr persönliches Thema, unter dem unsere Predigt heute steht, nämlich unter der Frage, bist du gesund? Bist du gesund? Bin ich gesund im Glauben? Mit Selbstdiagnosen ist das ja immer so eine Sache. Mal stimmen sie nicht. Und schon der Psalmbeter David hat das gewusst, als er gebetet hat im Psalm 19, Vers 13. Wer kann merken, wie oft er fehlet, also wie oft er sündigt? Verzeihe mir auch die verborgenen Sünden. So betet David, verzeihe mir auch die verborgenen Sünden. Er wusste mit der Selbstdiagnose, klappt das nicht immer so? Ich habe mehr Problemzonen, als mir bewusst ist in meinem Leben. Und ich denke, jeder von uns hat so einen blinden Fleck, ein oder mehrere blinde Flecken, eine Problematik, eine Sünde, ein Fehler, den wir nicht sehen. Der da ist, aber ein blinder Fleck, er ist uns nicht bewusst. Ich habe jetzt die Biografie von Aidan Tozer gelesen, einem wichtigen Prediger des 20. Jahrhunderts, der mit großer Klarheit auch die Schwächen etwa im Neoevangelikalismus gesehen hat, so liberale Tendenzen, der ein wirklich flammender Prediger für das klare Evangelium gewesen ist, der auch immer wieder darauf gedrungen hat, dass die Gemeinde sich nicht durch alle möglichen Strömungen vom rechten Weg abbringen lässt, der wirklich in tiefer Eindeutigkeit und Klarheit seinen Weg gegangen ist. Und doch macht diese Biografie auch deutlich, ich finde ehrlich gesagt, sie walzt das etwas zu stark aus, aber immerhin redet sie davon, dass Tozer wohl ein schwieriger Ehemann gewesen ist und sich als Vater nicht so optimal um seine Kinder gekümmert hat. Seine Witwe hat später wieder geheiratet und sie hat dann ihren ersten und ihren zweiten Mann miteinander verglichen und hat gesagt, Aidan Tozer liebte Jesus Christus, aber Leonard, mein jetziger Mann, liebt mich. Ist natürlich eine falsche Alternative. Ich habe mich gefragt, wie ist das möglich, dass einer, der den Herrn so liebt und der in einem so intensiven Verhältnis mit Gott steht, so wenig sensibel dafür sein kann, wie einsam sich seine Frau in dieser Ehe fühlt. Der blinde Fleck. Wo ist mein blinder Fleck? Wo ist dein blinder Fleck? Ich denke, es ist gut, dass wir immer wieder aufrichtig beten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, so wie wir es eben in der Psalmlesung von Bruder Bendewald gehört haben. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, Psalm 139 am Ende, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und leite mich auf ewigen Wege. Das heißt, erforsche du mich dort, wo ich mich selbst nicht durchschaue und bring mich zurecht. Mach mich gesund. Das ist die Bitte. Wo ist dein und mein blinder Fleck? Und in der Regel überführt uns Gott durch sein Wort. In der Regel ist es so, dass der Heilige Geist unser Gewissen sensibel macht und Gottes Wort auf unser Herz anwendet. Und irgendwann, vielleicht hilft uns auch ein mutiger, liebevoller Mitchrist, der uns das in einer taktvollen Weise sagt, dass wir es auch annehmen können. Und so wird dann der eine oder andere blinde Fleck in unserem Leben doch aufgedeckt. Gott überführt durch sein Wort. Und deshalb hämmert es der Paulus dem Titus geradezu ein. Er schreibt es ihm ins Stammbuch. Er macht einen dicken roten Markierungsstrich drunter und sagt, heiz ihnen gründlich ein. Schone sie nicht. Das hilft nicht. Also dreimal sagt Paulus das. In Kapitel 1, Vers 13, da sagt er, weise sie scharf zurecht. Und in Kapitel 2, Vers 15, das ist so auffällig, da sagt er, ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Das kann man wörtlich übersetzen, mit allem Nachdruck. Und in Kapitel 3, Vers 8 noch einmal, da sagt er, ich will, dass du dies mit Ernst lehrst. Da steht nochmal ein anderes griechisches Wort, dass du das durch und durch bekräftigst. Weise sie scharf zurecht, sag es entschieden, leg den Finger in die Wunde. Nach dem Motto, fest und freundlich. Wissen Sie, die biblische Botschaft hat immer etwas Dringliches. Das gilt nicht nur für die evangelistische Predigt gegenüber den Heiden, dass wir denen dringlich sagen, kehrt um, bevor es zu spät ist. Kehrt um, solange Gott euch noch Zeit gibt, euch nach dem rettenden Evangelium auszustrecken. Sondern auch gegenüber den Nachfolgern Jesu hat die biblische Botschaft immer etwas Dringliches. Sag es mit ganzem Ernst, weise sie scharf zurecht. Sag es mit Nachdruck. Das ist die Aufgabe von Titus, das ist die Aufgabe der Verkündiger. Und das hat alles ein gutes Ziel, damit sie gesund sind im Glauben. Das ist das Ziel. Und Glauben meint hier zweierlei. Es meint einmal den Inhalt des Glaubens, dass der nicht vermischt wird mit Irrlehre, dass der Glaube klar und rein und gesund ist. Aber Glaube meint immer zugleich auch das Praktizieren des Glaubens, dass sie konsequent und glaubwürdig und treu leben. Es ist beides. Weise sie zurecht, damit sie gesund sind im Glauben. Und jetzt müssen wir uns hüten vor einer Gefahr, vor einem gesetzlichen Missverständnis. Was Paulus hier nicht fordert, ist Vollkommenheit. Das geht sowieso nicht. Keiner von uns wird vollkommen hier auf dieser Welt. Wir werden uns immer wieder mit Sünden herumschlagen müssen. Aber was Paulus hier meint, ist Völligkeit. Sei ganz sein. Das heißt gesund, dass ich wirklich das Ziel habe, von ganzem Herzen wirklich Jesus zu gehören und ihm zu dienen. Das ist das Ziel. Bist du gesund, heißt, bist du ganz. Bist du ganz ihm hingegeben. Und das ist ein hilfreicher Test, denke ich, für uns. Ist dein Christsein nur ein Aspekt unter vielen? Also du bist Vater, du bist Angestellter, du bist Vereinsmitglied und du bist auch noch Christ. Ist es so bei dir oder ist damit deine ganze Existenz ausgesagt, dass du Christ bist und alles andere dem eingegliedert wird? Wie ist das bei dir? Steve Jobs, der jetzt gestorbene Chef von Apple, der konnte sagen, ich bin Apple. Der lebte für seine Firma, der war seine Firma. Die FAZ hat geschrieben, seit der Markteinführung des ersten Apple-Computers vor 3,5 Jahrzehnten hat dieser Jobs die Welt moderner Medien mehrmals revolutioniert. Er hat aus einer kleinen Garagenfirma eines der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht und bis kurz vor seinem Tod an dessen Spitze gestanden. Und Apple hätte mit Fug und Recht sagen können, ich bin Apple. Kann ich das von mir sagen? Kannst du das von dir sagen? Ich bin Christ. Das ist es, was meine Existenz ausmacht. Es gibt hochinteressante Zeugnisse, etwa aus der Mitte des 2. Jahrhunderts, schwierigste Christenverfolgung unter Marc Aurel. Den Gläubigen droht Gefängnis, Folter und Tod. Und von einem Diakon aus Wien, Sanctus, wird berichtet, wie er verhaftet und vor Gericht gestellt wird und ihm wiederholt gesagt wird, schwöre dem Glauben ab. Und was antwortet Sanctus? Er sagt, ich kann nicht, ich bin Christ. Und dann fragt man ihn nach seinem Namen, man fragt ihn nach seinem Volk, man fragt ihn nach der Stadt, zu der er gehört. Man will alles Mögliche rauskriegen, um auch andere Leute zu verfolgen. Man fragt ihn, ob er Sklave ist oder Freier. Und auf all ihre Fragen antwortet Sanctus mit dem Satz, ich bin Christ. Das ist meine Identität. Das macht mich aus. Und dann wird er verurteilt. Er muss Spießruten laufen, man setzt ihn wilden Tieren aus, bindet ihn an einen Sitz aus glühendem Eisen. Und Eusebius, der Kirchenhistoriker, berichtet, auch so hörten sie von Sanctus nichts weiter als sein Bekenntnis, das er von Anfang an abgelegt hatte. Ich bin ein Christ. Damit war seine ganze Identität ausgedrückt. Und ein anderer Historiker schreibt über die frühen Märtyrer, Zitat, auf alle Fragen über ihre Person antworteten sie kurz und umfassend, ich bin ein Christ. Und immer wieder verblüfften sie die Richter durch ihre Beharrlichkeit, mit der sie an diesem kurzen Glaubensbekenntnis festhielten. Wiederholt wurden sie gefragt, wer sind sie? Und sie antworteten, ich habe bereits gesagt, dass ich ein Christ bin. Und wer das sagt, der hat dadurch sein Land, seine Familie, seinen Beruf und alle anderen Dinge bekannt gegeben. Ich bin ein Christ. Das ist meine Existenz. Das ist meine Identität. Können wir das so von uns sagen? Ich bin ein Christ. Liebe Geschwister, ich denke, wenn wir das hören, dann ahnen wir, wie viel Halbheiten und Kompromisse es noch in unserem Leben gibt. Und dass wir gesund werden sollen im Glauben. Und nun die Frage ist, wie können wir wieder gesund werden im Glauben? Welche Medizin sollen wir einnehmen? Wer oder was macht mich heil? Und der Titusbrief gibt uns darauf ganz wunderbare Antworten. Wer oder was macht mich heil? Erste Antwort, der Heiland selbst. Also wenn Sie mitschreiben wollen, erstens der Heiland selbst. Er macht mich heil. Wir hatten ja letztes Mal schon gesehen, dass sich Gott in diesem kleinen Brief auffällig oft als Heiland vorstellt. Ist ganz auffällig. Dieses Wort Heiland, Retter, Heilmacher, das ist ein Schlüsselbegriff. Dieses Wort, ich erinnere nochmal, gibt es 24 Mal im Neuen Testament, 12 Mal bei Paulus. Und von diesen 12 Mal Heiland bei Paulus kommt es allein 6 Mal in diesem kurzen, in das ist einer seiner kürzesten Briefe vor. Das ist total auffällig also. 6 Mal allein in diesem Titusbrief. Und noch was fällt auf, es wird 3 Mal bezogen auf den Vater und 3 Mal auf Gott, den Sohn. Und es kommt von jedem, in jedem der 3 Kapitel 1 Mal vor. Also Gott der Vater als Heiland in Kapitel 1, 3, 2, 10 und 3, 4. Und Gott der Sohn als Heiland in Kapitel 1, 4, 2, 13 und 3, 6. Ist doch auffällig. So als wollte Paulus sagen, er ist wirklich der Heiland. Er macht heil, er rettet. Der Vater rettet, der Sohn rettet. In Personalunion. Und das zieht sich durch diesen ganzen Brief hindurch. Das macht diesen ganzen Brief aus. Jedes Kapitel. Wie Perlen an einer Schnur. Und ihr Lieben, das führt uns nun zu einer entscheidenden Antwort, wie wir gesund werden. Wie wir gesund werden im Glauben. Der Heiland macht es selbst. Das heißt, du musst dich nicht selbst heilen, sondern der Heiland, der dich gerettet hat, der will dich auch gesund machen. Derselbe Heiland, der dich zum Glauben gebracht hat, der will es dir auch schenken, dass du im Glauben wächst und reifst und gesundest. Und deswegen schreibt er das so in Titus 3, Vers 4 bis 6. Sie haben das auf Ihrem Zettel vor sich. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, da wird also Heiland für Gott den Vater gesagt, machte er uns selig, das heißt rettete er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit, also allein durch seine Gnade. Und jetzt kommt's, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus. Das macht der Heiland. Und schauen Sie hier, benutzt Paulus dieses seltene Bild von der Wiedergeburt. Das meint ja in der Bibel was ganz anderes als in den östlichen Religionen. In den östlichen Religionen heißt es, man wird immer wieder geboren und kommt immer wieder in einer anderen Gestalt auf diese Welt. Aber im Neuen Testament ist das völlig anders gemeint. Das ist ein Bild, auch nicht für die Taufe, wie manche denken, sondern Wiedergeburt bedeutet zunächst mal, Gott schenkt uns neues Leben. Völlig neues Leben, eine neue Geburt. Nachdem unser altes Leben durch die Sünde verwirkt war, schenkt Gott uns völlig neues Leben. Das ist ein radikaler neuer Anfang. Wenn Jesus dein Leben in seine Hand nimmt, wenn er sagt, und du gehörst zu mir und ich vergebe dir deine Schuld und du bist jetzt mein Kind und du gehörst jetzt zu meiner Familie. Wiedergeburt, Bad, das Bad der Wiedergeburt. Das Bad, ja, was ist der, das Bad? Das Bad ist das, der Gegensatz zum Händewaschen. Oder zum mal mit so einem Tempotaschentuch mal drüber wischen. Das Bad ist was anderes. Da wird man von oben bis unten richtig durchgezogen. Da taucht man ein. Da wird man hoffentlich ganz sauber. Das ist das Bad. Das ist die Radikalität. Das ist das Umfassende. Und das will er uns schenken. Und Paulus sagt, das ist passiert, als ihr Christ wurdet. Und das geschah, als der Herr euch annahm. Euch zu seinem Kind macht, als Jesus euch in seine Nachfolge hineinzog, als er dir deine Schuld vergab. So. Und das hat jetzt Folgen. Bad der Wiedergeburt. Und wie geht's dann weiter? Und es folgt daraus die Erneuerung des Heiligen Geistes. Die Wiedergeburt ist ein einmaliges Geschehen. Aber die Erneuerung durch den Heiligen Geist, die derselbe Heiland wirkt, die derselbe Heiland dir schenkt, das ist ein lebenslanger Prozess. Der Heiland selbst macht dich heil. Er schenkt dir die Wiedergeburt, das neue Leben, aber er ist es dann auch, der dich erneuert durch den Heiligen Geist, ein Leben lang an dir arbeitet. Ein Leben lang. Und wenn du wissen willst, wie du gesund im Glauben werden kannst, wenn du fragst, wer oder was macht mich heil, dann lautet die erste Antwort, der Heiland selbst. Manche Leute denken ja, naja gut, die Rettung ist Jesu Sache. Er rettet mich, er vergibt mir meine Schuld. Aber die Heiligung, also das Leben, das Wachstum im Glauben ist dann meine Sache. Da muss ich dann die Ärmel hochkrempeln, da muss ich dann meine geistlichen Muskeln anstrengen, da muss ich dann selber sehen, dass ich vorankomme in der Heiligung. Aber die Bibel sagt, nein, das schaffst du gar nicht. Der Heiland macht es. Derselbe Heiland, der dich rettet, ist der Heiland, der dich heiligt. der dich gesund macht im Glauben, der dein Leben verändert, der beständig an dir arbeitet. Und Paulus hat das deswegen mal so deutlich gesagt in 1. Korinther 1, Vers 30. Da hat er gesagt, Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Christus ist uns von Gott gemacht, auch zur Weisheit, auch zur Heiligung, nicht nur zur Erlösung. 1. Korinther 1, Vers 30. Also, der Heiland selbst macht dich gesund. Und das hat für dich die praktische Konsequenz, dass du betest, dass du immer wieder zu Jesus damit kommst und sagst, Jesus, ich weiß, ich kann mich selbst nicht gesund machen. Jesus, ich weiß um die blinden Flecken in meinem Leben. Jesus, ich weiß auch um die nicht blinden Flecken. Um bestimmte Schuld, die mir durchaus bewusst ist. Aber ich danke dir, dass du mein Heiland bist. Und ich danke dir, dass du mich einmal gerettet hast. Dass du mir die Wiedergeburt geschenkt hast, das neue Leben. Und Jesus, jetzt bitte ich dich, arbeite an mir. Lass mich nicht in Ruhe. Lass mich nicht los. Verändere mein Leben. Mach mir meine blinden Flecken bewusst. Und hilf mir an den Punkten, wo ich immer wieder stolpere. Und jeder von uns weiß ja, wo das bei ihm persönlich ist. Ach Herr, sei mir doch gnädig. Jesus, du bist mein Heiland. Und nun mach du mich doch bitte auch gesund. Also, wenn du heil werden willst, dann ist das hier die erste praktische Antwort. Werde, was macht dich heil? Der Heiland selbst. Das ist das Erste. Und dann ist es ja Gottes Art, dass er bestimmte Mittel einsetzt und verordnet, bei denen er uns aktiv mit einbezieht. Das ist so Gottes Art. Und darum gibt es noch eine weitere Therapieform, die Gott uns heilt. Erstens der Heiland selbst, zweitens die heilsame Lehre. Und das ist der Vers 2,1. Du aber rede, wie sich's ziemt, sagt Paulus zu Titus, nach der heilsamen Lehre. Hier steht das gleiche Wort wie in Kapitel 1, Vers 13. Das Wort, von dem unser Wort für Hygiene kommt. Hygienus. Heilsam ist die Lehre. Der Heiland heilt mit der heilsamen Lehre. Das ist ein entscheidendes Kennzeichen, eine entscheidende Wirkung biblischer Lehre. Sie will uns gesund machen im Glaubensleben, gesund im Glaubensleben. Darum geht's. Gottesfürchtiges Denken und gottesfürchtiges Leben sind wie siamesische Zwillinge. Das kann man nicht voneinander trennen. Und manchmal hört man ja auch so unter Christen den Einwand, naja, die Lehre ist ja ganz schön und gut, aber wir dürfen uns nicht zu lange bei der Lehre aufhalten. Wir müssen auch darauf achten, dass unser Leben vorkommt und uns praktisch geholfen wird. Kennen wir alle diesen Spruch? Nur dieser Einwand, der ist manchmal gut gemeint, der zeugt von einem ganz groben Missverständnis. Dahinter steht oft dieses Missverständnis, als wären das zwei verschiedene Felder. Hier die Lehre und dort das Leben. Als könnte man das so schiedlich auseinanderhalten und als könnte unser praktisches Christenleben irgendwie gut gefördert werden, unabhängig von biblischer Lehre. Als ob das ginge. Und dann gibt es einen Indiz dafür, diesen Irrtum deutlich macht. Das sieht man teilweise an der Literatur, die auch unter uns Evangelikalen sehr verbreitet ist. Und das ist diese sogenannte Ratgeberliteratur. Haben Sie sicherlich auch schon auf etlichen christlichen Büchertischen gesehen. Es gibt ja Ratgeber für so gut wie alles. Ratgeber für Ehe, Ratgeber gegen Burnout, Ratgeber für Erziehung. Ratgeber für sportliches Altwerden oder was auch immer. Uns fallen sicherlich noch einige weitere Themen ein. Und meine Bitte an Sie ist, prüfen Sie das, wenn Sie solche Ratgeber in den Händen halten. Wo setzen die an? Setzen die bei der biblischen Lehre an? Setzen die bei Gottes Wahrheit über den Menschen an? Oder verkaufen die uns nur psychologische und pädagogische Tipps mit bisschen christlicher Tünche? Das ist die Frage. Welche Substanz haben diese Ratgeber? Paulus sagt, du kannst ein geheiltes und geheiligtes Leben nicht haben, wenn du es abkoppelst von der heilsamen Lehre. Das gehört untrennbar zusammen. Sonst funktioniert es nicht. Und manche gehen da noch so weit, dass sie sagen, naja, die Lehre ist nicht so meine Sache. Mir kommt es vor allem auf die Gemeinschaft an. Haben Sie auch schon gehört. Das ist schnell mal so dahingesagt. Und es ist gut, postmodern so zu reden. Und glücklicherweise denken nicht alle, die das sagen, auch wirklich so. Aber wer so denkt, dass er sagt, naja, Lehre ist für mich nicht so wichtig, ich bin nicht so theologisch interessiert, Hauptsache ich habe da so die christliche Gemeinschaft, wissen Sie, was der nicht kann? Der kann nicht im Glauben gesund werden. der kann nicht im Glauben gesund werden. Der wird in seinem praktischen Verhalten nicht konsequent von Jesus bestimmt werden. Ist doch ganz klar. Weil er in seinem Denken nicht von Jesus bestimmt wird. Denn unser Denken bestimmt Jesus durch seine Wahrheit. Und seine Wahrheit erfahren wir durch die Bibel, durch die biblische Lehre. Und wie soll ich nach dem Willen Jesu leben, wenn ich nicht nach dem Willen Jesu denken lerne? Das gehört zusammen. Heilsame Lehre heißt, Jesus benutzt gerade die Lehre, um mein Leben praktisch zurechtzubringen. Deswegen sagt Paulus das hier zu Titus, du aber rede, wie sich's ziemt. Und das beste Beispiel dafür, da kommen wir noch demnächst mal dazu, da freue ich mich schon drauf, sind die nächsten Verse, nämlich Kapitel 2, Vers 2 bis 10. Auch heute wieder mein Rat, lesen Sie im Laufe der nächsten Woche den ganzen Titusbrief mal in einem Guss. Das sind nur 3 Kapitel. Das ist gut zu machen. Und dann werden Sie sehen, dass Paulus hier in diesem zweiten Kapitel, in den Versen 2 bis 10, den einzelnen Zielgruppen präzise erläutert, wie sie sich in ihrem Stand jeweils verhalten sollen. Die alten Männer, die jungen Männer, die älteren Damen, die jüngeren Frauen, die Arbeitnehmer und so weiter. Ja, wie soll es denn auch sonst gehen, ohne die heilsame Lehre? Wie bitteschön soll ich sonst praktisch richtig entscheiden? Etwa in der Ehe oder am Arbeitsplatz. Wie soll ich mich richtig verhalten, wenn ich es nicht weiß, was Jesus will? Oder in der Kindererziehung. Es ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern klare Vorgaben machen. Ich hörte neulich einen Prediger, der sagte, wenigstens einmal im Jahr sollte in unseren Gemeinden über christliche Kindererziehung gepredigt werden. Richtig, habe ich gedacht. Mache ich auch bald. Ja, wie verbindlich sollen wir zum Beispiel unsere Kinder anhalten, regelmäßig am Sonntag im Gottesdienst zu sein? Wichtige Frage. Und das kann ich natürlich nach Gefühl und Wellenschlag entscheiden, aber dann kann ich nicht unbedingt erwarten, dass das alles so der geistlichen Gesundheit dient, wie ich entscheide, wenn ich nach Gefühl und Wellenschlag entscheide. Wer prägt mein Denken? Heilsame Lehre? Wenn du fragst, wie kann ich gesund werden im Glauben? Wie kann ich die blinden Flecken in meinem Leben entdecken? Wie kann es weitergehen? Wie kann es besser werden mit mir? Wenn du so fragst, und du solltest so fragen, dann bekommst du hier eine zweite Antwort. Erstens der Heiland selbst, zweitens die heilsame Lehre. Und du, das ist ganz wichtig, wenn die Bibel von Lehre und von Wahrheit spricht, dann meint sie immer zweierlei. Sie meint immer Information und Dynamik. Wahrheit ist immer beides. Information, Gottes Wort informiert. Aber zugleich gilt auch, Gottes Wort operiert. Gottes Wort operiert am offenen Herzen. Wenn du dieses Wort Gottes hörst, dann wirkt es an dir, wenn Gott das schenkt. Das ist nicht einfach nur so, dass du eine kalte Information gesteckt bekommst, sondern das war die beglückende Wiederentdeckung der Reformatoren, dass sie gesagt haben, Gottes Wahrheit hat eine ganz eigene Kraft, eine ganz eigene Dynamik. Wenn ich es höre, wenn ich im Gottesdienst sitze oder meine Bibel lese, mache, dann greift es an mein Herz. Manchmal spüre ich es nicht so. Aber Gott wirkt. Die heilsame Lehre informiert dich nicht nur darüber, wie du heil werden kannst, sondern die heilsame Lehre wirkt auch an deinem Herzen. Sie wirkt Erdbeben, sie wirkt Trost, sie macht dich froh, sie macht dich traurig, sie rüttelt dich auf, sie stößt dich an, sie haut dich um, sie richtet dich auf. Genau das ist die heilsame Lehre. Ich muss so denken, wie wir mit unserer Familie vor einigen Wochen in Bebra in einem Gottesdienst waren, ganz schlichter, normaler Gottesdienst. Und wir waren hinterher so froh. Wir hatten eine Predigt gehört, eine schlichte Predigt. Und wir haben gesagt, Mensch, man merkt, dass Gottes Wort stärkt. Dass es uns aufrichtet, dass Gottes Wahrheit uns froh macht. Und einer sagt, jetzt könnte man sagen, jetzt ist alles so gut. Es ist alles gerade so gut. Gottes Wort hat eine solche Wirkung an unseren Herzen. Und das will es immer wieder schenken. Und darum ist es auch wichtig, ihr Lieben, wie wir Predigten hören. Darum ist es wichtig, wie wir unsere Bibel lesen. Dass wir wirklich lesen mit dieser Haltung, Herr, nun rede du zu mir. Nun sprich mich an. Bitte, lege du die Punkte, den Finger auf jene Punkte in meinem Leben, wo es nötig ist. Und mach es gut, Herr. Also gesundes geistliches Wachstum hast du auf Dauer nur dort, wo du gesunde, heilsame Lehre bekommst. Und darum sollte ein Christ seine Gemeinde in erster Linie danach aussuchen, dass er fragt, wo bekomme ich die heilsame Lehre? Danach sollte ein Christ seine Gemeinde aussuchen. Das ist ganz logisch. Gelegentlich höre ich, dass jemand sagt, na ja, da und da ist es mit der Lehre nicht so überzeugend, aber es gibt eine gute Gemeinschaft und es gibt viele Gleichaltrige für meine Kinder und es ist gleich bei uns um die Ecke, also ist es wohl die richtige Gemeinde. Paulus würde sagen, es ist nur die richtige Gemeinde, wenn es auch die gesundmachende Lehre ist. Was ist dein Maßstab? Und umgekehrt muss natürlich auch eine Gemeinde, die der Lehre, wie die Bibel es sagt, den Vorrang einräumt, muss immer wieder darauf achten, dass die Menschen auch Gemeinschaft finden. Na klar, ist das wichtig. Dass Menschen bei uns auch ein Zuhause finden, Geborgenheit finden. Das ist ungemein wichtig. Fürsorge, dass man miteinander reden kann. Dass man sich gegenseitig besucht und einlädt und füreinander da ist. Das folgt dann, Erneuerung im Heiligen Geist, das gehört dazu. Das sind die Folgen der Wiedergeburt, dass wir dann auch füreinander sorgen. Aber wissen Sie, meine Erfahrung ist die, wenn wir der Lehre folgen, dann stößt uns Gottes Wort auch immer auf diese Punkte der Gemeinschaft. Dann stößt uns Gottes Wort immer wieder darauf, dass wir füreinander sorgen sollen. Dann erinnert es uns daran, dann macht es unser Gewissen wach dafür, wenn wir dem Wort Gottes folgen. Und mehr noch, und auch das habe ich immer wieder erfahren, ich denke, viele hier können das bezeugen, Gottes Wort schafft Gemeinschaft. Wenn wir uns um dieses Wort sammeln, erzeugt das auch eine Tiefe von Gemeinschaft, eine Substanz von Gemeinschaft, die Sie in keinem noch so guten sozialen Verein finden, weil es die Substanz von Gottes Wahrheit ist, die uns miteinander verbindet und die uns in einer Weise zusammenschmieden will, wie das keine menschliche Struktur und keine menschliche Organisation kann. Lass uns dafür beten, dass das immer mehr geschieht, dass Gottes Wort uns diese Gemeinschaft schafft und schenkt und uns zusammenbindet und uns füreinander offen macht und füreinander sorgen lässt. Das will Gottes Wort schenken. Das ist die Wirkung der Wahrheit. Das ist die heilsame Lehre. Wenn du gesund werden willst, bitte Gott, dass er dir Hunger nach seiner Wahrheit schenkt. Der Heiland selbst wirkt durch die heilsame Lehre. Und dann ein letztes. Denn damit sind die medizinischen Mittel des Titusbriefes noch nicht erschöpft. Der Titusbrief zeigt noch einen dritten Therapiefaktor, mit dem Gott sich um unsere geistliche Gesundheit kümmert. Noch einen dritten Therapiefaktor. Erstens der Heiland selbst, zweitens die heilsame Lehre und drittens und letztens die heilsame Gnade. Und schaut noch ein letztes Mal hin, Titus 2, 11 bis 13. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, also erzieht uns. Wozu? Dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Wir können diesen Text jetzt nicht vollständig auslegen, aber wir wollen noch kurz fragen, was sagt ihr zu unserer Frage, wie werde ich gesund? Der Heiland, sehen wir hier, wirkt nicht nur durch die heilsame Lehre, sondern er wirkt auch durch die heilsame Gnade. Und das Wort, was hier für heilsam steht, ist ein anderes Wort als in Kapitel 2, Vers 1, hier könnte man eigentlich übersetzen durch die heilbringende Gnade. Durch Gottes Großzügigkeit, die uns das Heil bringt. Frei übersetzt. Durch Gottes großzügige Barmherzigkeit, mit der er uns zu seinen Kindern macht. Mit der er uns die Schuld vergibt, weil Jesus die Strafe für uns getragen hat am Kreuz. Das ist zunächst mal die heilbringende Gnade. Rettung von der Verlorenheit. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, im gleichen Atemzug, wo Paulus deutlich macht, die heilbringende Gnade rettet uns, zeigt Paulus auch wieder die Folge. Das ist genauso wie bei der Wiedergeburt, dann die Folge der Erleuchtung des Heiligen Geistes kommt. Seht euch das noch einmal ganz genau an. Dieselbe Gnade, dieselbe Großzügigkeit, mit der Jesus dich einmal rettet, wirkt dann auch als beständiges Heilmittel, mit dem Jesus dich im Glauben erzieht und gesund macht und verändert. Es ist dieselbe heilsame Gnade, die dir Vergebung deiner Schuld schenkt, die dir das Privileg schenkt, Gottes Kind zu werden. Und diese selbe heilsame Gnade, was macht die dann noch? Hier steht's doch. Sie erzieht uns, sie nimmt uns in Zucht. Also, wer oder was macht dich gesund im Glauben? Wer oder was bringt dich voran in der Heiligung? Wer oder was schleift deinen Glauben ab, formt ihn, prägt ihn, bereichert ihn, lässt ihn wachsen und blühen und gedeihen? Die heilsame Gnade. Gottes Großzügigkeit, mit der er dich erzieht, aus der Quelle seines Erbarmens. Und Paulus beschreibt das jetzt noch genauer. was Gottes Erziehung an uns verändert. Das ist hochinteressant, wie konkret Paulus hier wird. Er schreibt, was uns die Gnade aberzieht und was sie uns anerzieht. Schaut hin, was erzieht uns die Gnade ab? Wir sollen, Vers 12 steht es, absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden. Also konkreter geht's ja wohl nicht mehr. Zwei Krankheitsherde nennt Paulus hier, die auch Christen noch zu schaffen machen können. Und deswegen tun wir gut daran, uns das nochmal genauer anzusehen. Wem sollen wir absagen, nachdem wir schon Christen geworden sind? Dem ungöttlichen Wesen und dem weltlichen Begierden. Was ist damit gemeint? Ungöttliches Wesen, das können wir auch übersetzen, Gottlosigkeit. Das heißt, ich drehe mich ständig um mich selbst. Um meine Anliegen, um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse. Ich selbst bin mein Lieblingsthema. Und manche in positiver Hinsicht, dass sie sich selbst ganz toll finden und ständig nach ihren Wünschen gehen und fragen, und andere haben sich selbst als negatives Thema und pflegen ständig ihre Komplexe. Also so oder so, um sich selbst drehen. Und dann das andere, weltliche Begierden, dass ich mich vorwiegend um weltliche Ziele drehe. Was weiß ich, Geld, Kleidung, Geltung, Unterhaltung und so weiter. Und wissen Sie, was Paulus hier beschreibt? Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen. Was Paulus hier beschreibt, ist eine typisch postmoderne Lebenshaltung. Ungöttliches Wesen, weltliche Begierden, postmoderne Dekadenz hätte er auch sagen können. Natürlich, wir sollen uns an der Schöpfung freuen. Wir dürfen die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, schönes Essen, Sport, Reisen und so weiter, wir dürfen das nutzen. Wir dürfen das aus seiner Hand annehmen, hat Paulus auch gesagt. Ich kann alles haben, ich kann nichts haben. Ich kann genießen und ich kann mir auch mal Hunger leiden. Aber, und darauf kommt's an, Leute, das darf unser Denken und unser Trachten nicht bestimmen. Das ist der Punkt. Es darf uns nicht binden, es darf uns nicht knebeln, es darf nicht ständig unser ganzes Denken beschäftigen. Das ist das Problem. Und sonst geht es uns wie diesem Narzissus aus der griechischen Sage. Kennen Sie Narzissus? Das war ja der Sohn des Flussgottes in der griechischen Sage. Und dieser Narzissus, der galt als extrem gut aussehend. Ein Schönling, würden wir vielleicht sagen. So, und dafür wurde Narzissus von der Nymphe Echo geliebt. Da gab es ein Echo von der Echo. Aber es ging für beide sehr tragisch aus. Warum? Narzissus verschmähte Echos Liebe, weil er sich verliebt hatte in sein eigenes Spiegelbild. Er war ja der Sohn des Flussgottes, er guckte immer aufs Wasser. Und er verliebte sich in sein eigenes Spiegelbild. Er sah dieses Spiegelbild, boah, ist das ein schöner. Ja. So, und das war schlecht für Echo, weil Echos Liebe unerwidert blieb. Aber das war auch schlecht für Narzissus. Denn, können Sie sich ja vorstellen, immer wenn er nach seinem Spiegelbild griff, verschwand es. Was für ein Bild, was für eine tiefe Wahrheit steckt darin? Immer wenn er sein Ego berühren wollte, verschwand es. Und so blieb die Liebe von Echo unerwidert und die Selbstliebe von Narzissus genauso. Und von diesem Narzissus kommt unser Begriff narzisstisch. Nicht narzisstisch, sondern narzisstisch. Selbstverliebt, selbstbezogen. Und dadurch letztlich haltlos, unerfüllt, weil ich immer nur in mein eigenes Spiegelbild hineinpatsche und es doch nicht treffe und kriege. Das ist der Götzendienst unserer postmodernen Kultur. Die Verehrung des Ichs, die Päppelung des Ichs. Das heißt nicht, dass man nicht, wir sollen uns ernst nehmen. Wir sollen auch wirklich richtig mit unseren Bedürfnissen umgehen. Wir sollen schon uns selbst auch ordentlich versorgen und keinen Raubbau mit unserer Gesundheit treiben und so weiter, ist alles richtig. Aber wir sollen uns nicht vergötzen und nicht um uns drehen ständig. Und wenn du da eine Schlagseite haben solltest, dann ist das nicht gesund. Vielleicht ist ja das der blinde Fleck beim einen oder anderen von uns. Und wenn das so wäre, dann würde es dein Verhältnis zu Gott beschädigen und dein Verhältnis zu den anderen auch. Aber Jesus will dich gesund machen. Er will dich mit seiner heilsamen Gnade erziehen und dahin führen, was sagt Paulus, dass du dem absagst. Da steht eigentlich wörtlich, dass du das verleugnest, dass du sagst, ich will damit nichts zu tun haben. Herr, mach mich davon los, trenne mich davon. Und dass du stattdessen wie lebst, besonnen, gerecht und gottesfürchtig schon in dieser Welt. Das will Gott dir schenken. und mir und uns allen wachstümlich schenken, das kann Gottes heilsame Gnade auch in deinem und in meinem Leben schaffen und verändern. Dass du schon hier, wie Paulus sagt, in dieser Welt steht hier, dass du schon hier immer weniger um dich selbst kreist und immer mehr um ihn. Immer weniger um deine eigenen Empfindlichkeiten, sondern immer mehr um seine großen Pläne. Das will Gott jetzt schon schenken, dass deine Ziele immer weniger von deinen Eitelkeiten bestimmt werden, sondern immer mehr von Gottes Wort. Und das will Jesus schon jetzt schenken, dass die entscheidende Inspiration für deine Bedürfnisse, dass die entscheidende Inspiration für das, wonach du so strebst, dass die nicht mehr aus der Werbung kommt oder aus dem Internet, sondern aus der stillen Zeit mit Gottes Wort. Dass daraus die entscheidende Inspiration kommt für das, wonach du trachtest und das, woran du dein Herz hängst und das, wonach du strebst und worauf du zielst. Und das alles will Jesus dir schenken durch seine heilsame Gnade. Und dann, und das ist der letzte Gedanke, wird er noch etwas anderes heilen in deinem Leben. Das wird hier gewissermaßen noch so mitgeliefert. Du wirst ein ganz neues Verhältnis zur Zukunft bekommen. Es ist hochinteressant, da hinein mündet das. Die Gnade, die heilsame Gnade nimmt uns in Zucht, erzieht uns, dass wir absagen diesen postmodernen Begierden, dass wir an dessen Stelle eine ganz neue Zielorientierung setzen. Und wozu erzieht uns die Gnade noch? Das ist der letzte Vers, Kapitel 2, Vers 13. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Es ist hier beides von der Grammatik her auf Jesus bezogen. Des Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und das müssen Sie verstehen, das gehört auch zur Therapie der heilsamen Gnade, dass sie unser Verhältnis zur Zukunft heilt. Und Paulus sagt, auch das will die heilsame Gnade in deinem Leben durch ihre Erziehung bewirken, dass du dran denkst, vergiss es nicht, du hast einen wunderbaren Herrn. Und du gehst einer herrlichen Zukunft entgegen. Du gehst der Wiederkunft Jesu entgegen. Und wenn du vorher stirbst, dann wird er dich eben dann auferwecken. Aber das ist dein Ziel. Und weil du dieser großen Zukunft, dieses großartigen Herrn entgegengehst, darum musst du dich nicht in dieser Welt verlieren. Darum musst du nicht eine Kopie von Narzissus werden und immer nur an deinem eigenen Spiegelbild hilflos herumpanschen. Und darum musst du auch nicht, und das ist auch ganz wichtig, weil du auf diese großartige Zukunft zugehst, musst du auch nicht krampfhaft aus dieser Welt rausholen, was immer geht. Darum musst du auch nicht krampfhaft Angst haben, du könntest irgendwas verpassen. Schau, auf was für eine große Zukunft du zugehst. Und weil du auf diese große Zukunft zugehst, sollst du schon jetzt ganz bewusst vor diesem Herrn leben, dem du dann sichtbar gegenüberstehen wirst. Warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes. Und damit, indem die Gnade uns dafür den Blick öffnet, für diese große Zukunft, macht sie noch etwas. Sie heilt unsere letzte Verzweiflung und sie heilt unsere letzte Angst angesichts des Todes. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, in diesen Tagen wurde ja wegen des Todes von Steve Jobs, dem Apple-Chef, häufiger ein Statement von ihm zitiert, das er bei einer Rede in Stanford an der Universität dort 2005 gemacht hatte. Da hatte Jobs gesagt, Zitat, keiner will sterben. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemeinsam haben. Und dann fügt er hinzu, und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue. Zitat Ende. Was für eine tiefe Hoffnungslosigkeit strömt aus diesen Worten. Ja, was für eine tapfere Resignation, dass man sagen kann, ja, der Tod ist das Ziel, das wir alle haben, aber letztlich ist es auch gut so. Wir sind das Alte, das entrümpelt wird und die Zeit geht über uns hinweg. Was für eine tiefe, tiefe Hoffnungslosigkeit. Nur Gottes Gnade kann diese Wunde heilen, heilsame Gnade. Nur Gottes Gnade kann uns das ins Herz schreiben, diesen Trost. Nein, wir haben nicht alle den Tod als gleiches Ziel. Nein, das stimmt nicht, Steve Jobs. Es stimmt nicht. Es ist definitiv falsch. Wir gehen nicht auf den Tod zu, sondern Wir gehen auf das zu, was Paulus hier in Vers 13 schreibt. Die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus. Darauf gehen wir zu. Und damit macht Paulus uns klar, du magst krank sein. Du magst auch als Jünger Jesu noch krank sein. Du magst nicht nur krank sein, weil du an deinen Sünden zu kämpfen hast, sondern du magst manchmal auch krank sein durch deine Sorge, krank sein durch deine Traurigkeit, die manchmal nach dir greifen, wie ein Würgegriff. Aber es gibt ein Heilmittel. Es gibt das Heilmittel, das dich wieder gesund macht. Sodass du schon in dieser Welt besonnen und zur Ehre Gottes leben kannst. Und das ist die heilsame Gnade von Jesus. Er überwindet den Tod. Er überwindet die Hoffnungslosigkeit. Und er öffnet dir ein weites, weites Fenster in die Zukunft hinein, das weit über alle Gräber und Dunkelheiten hinausgeht. Du wartest nicht auf den Tod. Du wartest auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Darauf wartest du. Und dann, wenn er wiederkommt, dann will er dich dabei haben. Und dann wirst du ihn sehen. Und schon heute, wie Paulus sagt, schon in dieser Welt, bereitet Jesus uns auf diese große Zukunft vor. Und darum sollen wir gesund werden im Glauben. Das will er uns schenken. Und darum sagt Paulus uns hier im Titusbrief so deutlich, wer oder was uns heil macht. Es ist der Heiland selbst. Und der Heiland, der wirkt durch die heilsame Lehre und durch die heilsame Gnade. Ich komme zum Schluss. Diese Woche habe ich jemanden im Krankenhaus besucht, die da schon seit Wochen liegt mit einer Infektion. Und die Infektion geht nicht weg. Und die Ärzte geben immer wieder Antibiotika, aber die Werte gehen nicht endgültig runter. Und wenn man die Ärzte fragt, dann sind sie relativ ratlos und sagen, ja, wir können nur weiter Antibiotika geben und abwarten. Vielleicht entdeckst du ja auch manches Krankheitssymptom in deinem Glaubensleben, manche Infektion. Und vielleicht hast du ja auch so manchen Punkt, wo du denkst, die Werte gehen einfach nicht runter. Es wird einfach nicht besser. Dann sollst du wissen, unser Arzt ist niemals ratlos. Und seine heilsame Gnade ist niemals machtlos. Wir überblicken nicht seinen Zeitplan. Ja, manchmal müssen wir auch warten. Manchmal brauchen wir viel Geduld, aber wir dürfen wissen, er hat noch viel mehr Geduld. Und er ist niemals ratlos und er ist niemals machtlos und er kommt niemals zu spät. Und er macht alles gut. Das verspricht er uns hier in seinem Wort. Heilsame Gnade. Und deshalb hat Manfred Siebald recht, wenn er in seinem Lied sagt, Gott ist mit uns noch nicht am Ziel, doch er geht weiter mit uns voran. Gott kommt mit uns noch an sein Ziel. Er wird vollenden, was er begann. Wenn der Glaube manchmal nur noch schwere Beine hat und der Freude fehlt ein neues Lied, schauen wir uns zweifelnd an und wissen keinen Rat. Doch wir ahnen nicht, wie Gott uns sieht. Wenn die Liebe viel zu oft nur leere Hände hat und der Treue geht der Atem aus, schauen wir uns zweifelnd an und wissen keinen Rat. Aber Gott sieht über uns hinaus. Gott ist mit uns noch nicht am Ziel, doch er geht weiter mit uns voran. Gott kommt mit uns noch an sein Ziel. Ja, er wird vollenden, was er begann. Amen.